Wunderbar, dann herzlich willkommen beim ersten Innovationstrack der Basta. Ich hoffe, in 10 Jahren denken wir dann daran zurück, an diesen einen Moment, wo wir eine Institution gegründet haben. Freut uns natürlich, dass so viele Leute hergefunden haben. Kurze Vorträge, Impulsvorträge, wo der Schwerpunkt drauf liegt, warum und welche kulturellen Änderungen mit den behandelten Themen eigentlich dann einhergehen. Und der Erste, der in den Ring, in den virtuellen Ring steigt, ist der Christian Binder von Microsoft. Und Christian, dein Thema ist Continuous Value Delivery, ich glaube Continuous Integration und Ähnliches wird das große Thema sein. Bitte leg los, wir sind schon gespannt, was das bedeuten wird.
Alles klar. Ja, danke. Genau, ich möchte ein bisschen auf das Thema eingehen, was wir mit VSTS, also Visual Studio Team Services oder jetzt gemacht haben, letztendlich den ganzen Umbau von einem On-Premise-Produkt in ein Cloud-Produkt. Und was bedeutet das eigentlich für das Team, für das Engineering-Team, sich von so einer alten Welt in so eine neue Welt zu bewegen? Und da möchte ich vor allem den kulturellen Aspekt, also People-Management in der Richtung ansprechen, weniger den Engineering-Aspekt. Schauen wir uns das mal an. Erstmal so 2 Slides, um noch mal ein bisschen Kontext zu setzen, über was ich rede und dass wir ein gemeinsames Verständnis davon haben. Wenn wir über Continuous Value Delivery sprechen, dann reden wir eigentlich bei uns intern um sowas wie eine Cycle Time. Das heißt, wir auf der linken Seite haben wir den Bereich Development, rechts Production. Cycle Time ist im Prinzip die Zeit, die wir brauchen von der Idee bis zu einem Produkt, also was wir in die Produktion bekommen, also bis zum Release. Das kann jeder heute messen bei sich. Wie lange brauche ich, eine Idee zu formulieren im Backlog, bis ich es wirklich auf den Service bringe oder dem Kunden zur Verfügung stelle als Code? Das ist das, was wir optimieren. Das ist eine Metrik zum Beispiel, also Cycle Time. Eine weitere Metrik, die für uns sehr interessant ist, Mean Time to Detect. Wie lange brauchen wir heute festzustellen, dass ein Kunde ein Problem mit unserem Service hat? Das heißt, oder mit unserem Produkt, wie lange dauert das? Muss er den Support anrufen? Wie lange braucht die Reaktionszeit? Und natürlich auch dann im Kontext Mean Time to Repair, wie lange brauchen wir letztendlich, um auch das Problem für den Kunden zu beheben? Das sind alles so High-Level-Metriken, die eigentlich dazu führen, dass man diesen gesamten Prozess vom Development in Production versucht, auch von der Tool-Seite hochgradig zu optimieren. Weil wenn ich diese Metriken verändern will, muss das alles sehr gut ineinander verzahnt funktionieren. Und wenn man, sage ich mal, ein On-Premise-Produkt hat, ein bisschen 5-6 Jahre zurückdenkt, da ist das alles ja, entkoppelt, sage ich mal, zum großen Teil gewesen. Und es waren überall sehr, sehr große Zeiten, bis wir zum Beispiel mal einen Hotfix an ein Produkt liefern konnten, bevor wir erstmal, sage ich mal, den Root Cause für das Problem entdeckt haben. Und das ist was in der Cloud sehr schnell geht, weil wir im Prinzip die Infrastruktur selber betreiben. Das heißt, wir müssen nicht erst den Kunden fragen, eine CD zu deployen oder andere Dinge zu tun. Wenn wir diesen Kreis schneller drehen können, um nochmal zurückzukommen auf die Features und Funktionen, die wir in dem Service bereitstellen wollen, gibt es ein Konzept, das heißt Hypothesis-Driven Development oder Build, Measure, Learn, kennt man das vielleicht und auch unter dem Aspekt ist. Das ist die Idee, die auch nochmal aus der Business-Seite erklärt, warum wollen wir überhaupt diesen Zyklus schnell drehen können? Das heißt, wie wollen wir zum Beispiel neue Funktionen in den Kreislauf bringen und wie denken wir da auch anders jetzt über Produkte? Früher haben wir über ein Produkt oder ein Feature nachgedacht, haben ein großes Spec geschrieben, sehr komplex, mit allen Eventualitäten und dann haben wir irgendwann Coding-Phase gehabt und dann Testing-Phase, Stabilisierungsphase gehabt. Heute denken wir da ganz anders, wie wir damit umgehen. Als erstes wird so eine Art Hypothese definiert. Also, wenn der Kunde das machen könnte, könnte er davon in dem und der Art profitieren zum Beispiel von einem Feature. Das heißt, es ist erstmal eine Annahme, die wir haben aus der Produktseite. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, der dann kommt, ist, wir denken in sogenannten MVPs, in Experimenten. MVP steht für Minimum Viable Product. Wir gucken uns nur an in der ersten Iteration, was ist der kleinste funktionale Umfang, um diese Hypothese zu validieren. Und das steht im Kontrast zu, ich möchte im Prinzip die große Welt erstmal spezifizieren mit allen möglichen Features, die es gibt. Ja? Das heißt, wir gucken wirklich, was ist der erste Step im Prinzip, um das zu validieren. Wichtig ist auch für Hypothesis-Driven Development, wir wollen validieren, auch in der Produktion, in der Cloud, dass unser Feature auch genutzt wird und auch, sage ich mal, unsere Hypothese zu bestätigen. Das heißt, wir brauchen irgendwelche Daten. Wir wollen eine datengetriebene Antwort haben oder auch datengetriebene Entscheidungen haben. Das heißt, wir müssen in dieses MVP Telemetrieinformationen einbauen zum Beispiel, um Daten über die Nutzung zum Beispiel zu erhalten. Und ganz bewusst dann aus diesen Daten das Learning zu ziehen. Ja, das heißt, zu sagen, hey, wir wollen das ganze Feature weiterentwickeln oder wir wollen es abbrechen. Fail fast ist auch eine super Sache. Das heißt, wenn man eine Hypothese hat und merkt, hey, das kommt beim Kunden überhaupt nicht an, dann habe ich aber nur einen kurzen Zyklus investiert. und nicht irgendwie Mannjahre versenkt, sage ich mal. Ja? Das muss man auch so sehen. Das heißt, das ist im Prinzip die Idee, die dahinter steht, und es bedingt, dass das ganze Engineering-System, was Development und Production, was ja schon zusammenhängt, hochgradig effizient ist. Also es sind also mehrere Aspekte, die dazu führen, dass es sich lohnt, wirklich das Engineering-System zu optimieren. Für Visual Studio Team Services zum Beispiel an der Stelle gibt es bei uns eine Feature-Timeline. Da sieht man also, wie sich diese Veränderung, sage ich mal, auch in der Realität dann anfühlt. Da sind wir auch viel enger am Kunden mittlerweile, glaube ich, wenn ich auf 2005 zurückschaue, definitiv eine ganze Ecke enger am Kunden. Und wir zeigen auch zum Beispiel hier an dieser Stelle, welche Features gerade im Development sind. Das heißt, wer auf diese Feature-Timeline geht, sieht genau, an welchen Themen arbeiten wir aktuell. Das heißt, wenn mich jemand nach einer Roadmap fragt zum Produkt, kann ich ihm immer die Webseite sagen. Das ist im Prinzip das, wo wir stehen und wo wir dran arbeiten. Wir geben Timelines an für den Service und dann für das On-Premise-Produkt. Das ist das Schöne bei VSTS, das ist ein hybrides Szenario. Das heißt, für alle, die ihr hier seid, die, sage ich mal, ein On-Premise-Produkt haben, es ist machbar. Ja. Es gibt das TFS war ein einfaches, hartes On-Premise-Produkt, was man installiert hat im Data Center. Und jetzt gibt es beide Welten, die wir parallel betreiben. Man hat das On-Premise-Produkt und man hat den Cloud-Service, VSTS. Links ist geplante Release-Date für den VSTS-Service, also für den Service. Und rechte Seite entsprechend der Server. Current Features, da sieht man es, alle drei Wochen in etwa deployen wir neue Features auf den Service. Das heißt, unsere Cadence ist, alle drei Wochen neue Funktionalität, die aus dem Hypothesis-Driven Development auch herausfällt, auf dem Service bereitzustellen. Und die werden dann akkumuliert, diese Updates, und landen dann irgendwann im Server. Wenn man in so ein Modell geht, sollte man auch dann wieder hingehen und seinen Kunden, sage ich mal, so eine Plattform oder so eine Webseite bereitstellen, dass die wissen, was verändert sich dann andauernd. Ja, wenn man andauernd, sage ich mal, Updates macht, dass da einfach Transparenz zu schaffen. Ja, im Gegensatz, ich habe alle 2-3 Jahre ein neues Release. Ja, muss man dran denken. Um das Ganze jetzt zum Leben zu erwecken, und wir reden von uns intern von einem Engineering-System, und darunter verstehen wir mehrere Aspekte, wenn wir von einem Engineering-System sprechen. Wir reden einmal, natürlich gibt es Werkzeuge, die das alles ermöglichen. Ja, das heißt also von Version Control bis Testing bis Release Management Tools, Work Items und so weiter und so fort. Es gibt natürlich den Prozess, den man anpassen muss. Ich habe ja nicht mehr diesen Wasserfall und den langen Planungsprozess. Aber was für mich, und das ist der Teil, den ich gerne hier heute ein bisschen jetzt in der restlichen Zeit, in den 13 Minuten, die ich noch habe, ansprechen möchte, ist im Prinzip der Bereich People, Culture und Mindset. Das heißt, kann ich denn ein Team nehmen, was früher in einem Wasserfallprozess gearbeitet hat, und kann ich die heute in so ein anderes Modell, was ein anderer Prozess ist, was eine schnellere Release-Cadence einfach reinpacken und es wird funktionieren, ja oder nein? Das ist die Frage. Oder was muss ich ändern? Was muss das Management vielleicht ein Stück weit ändern? Oder was muss da passieren, damit das auch erfolgreich sein kann? Und ich glaube, das ist mitunter der schwierigste Teil. Das Tooling auch und vielleicht auch die Architektur, die man von so einem Service ändern muss oder wenn man von einem On-Premise-Produkt kommen muss. Aber auch, dass man im Prinzip diese Rahmenbedingungen schafft, dass man erfolgreich so arbeiten kann. Genau, und da möchte ich ein bisschen rein. Und um das ein bisschen zu erklären, fange ich sozusagen unten am Boden an, nämlich bei den Teams. Ja, für VSTS haben wir 36 Feature-Teams, glaube ich, grob, die momentan nur an dem Service-Backend arbeiten. Das sind Teams zwischen 8 und 12, manchmal sind es auch 16 Leute, die zusammenarbeiten. Und das Schöne daran ist, die sind verantwortlich für einen kompletten Durchstrich, also eine komplette Experience, so wie wir das nennen, vom Client bis zum Backend. Ja? Das heißt, wenn ich heute in Git irgendwas mache auf VSTS, dann ist das Team wirklich verantwortlich von oben bis unten, wie ihr damit interagiert. Also vom Client bis runter zum Server, was im Backend passiert und für die gesamte Experience. Ja? Und früher hatten wir halt auch andere Schichten gehabt, also Teams, die, sage ich mal, nur den Datenbank-Layer und so hatten. So, heute habe ich eine wirkliche Verantwortung für einen bestimmten funktionalen Bereich auf der Plattform. Ja? Und da kann man also direkt mit den Teams reden, die das dann letztendlich tun. Das ist auch was. Das ist ein wichtiger Aspekt, weil Ownership bedeutet auch Verantwortung übernehmen. Ja? Und dann, weil man das dann, sonst kann man sagen, ja, der Client, das macht irgendjemand anders. Ne? Das kann man immer schön wegschieben. Wichtig auch, das Team ist cross-disziplin. Das heißt, wir unterscheiden mittlerweile nicht mehr zwischen Development und Testing. Es ist alles nur noch Engineering. Alles, was da gelb ist oder orange ist, ist Engineering. Und das bedeutet, die Qualitätssicherung für die Features auf der Ebene ist wirklich in das Team reingelaufen. Es gibt nicht mehr dieses externe Testing-Team. Wir haben für Spezialfälle natürlich auch noch anderes Testing. Aber grundsätzlich versuchen wir, unsere Product Improvements direkt aus dem Team mit einer hohen Qualität auszuliefern. Und deswegen muss, wenn man alle 3 Wochen released, muss man das wirklich eng zueinander bringen. Wenn da noch große Teambrüche sind, dann wird das nicht funktionieren. Heißt nicht, dass wir da nicht nachträglich noch Szenarien testen zum Beispiel. Der kleine das Quadrat ist ein Program Manager, das ist der Product Owner, wenn man das so möchte, der Proxy nach draußen, der sagt, okay, in welche Richtung geht es eigentlich mit dem Produkt, mit dem Team. Self-Managing Autonomous Backlog, das heißt, wir haben das normale VSTS, benutzen wir selber, um VSTS zu entwickeln. Das heißt, das Engineering-System ist VSTS für VSTS. Das macht es relativ einfach, weil alle Leute damit arbeiten intern und du hast sofort Dogfooding. Dogfooding ist der Prozess, dass wir selber unsere neuen Builds direkt deployen und als erstes testen. Ja. Wir halten die Teams so lang wie möglich intakt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil wir wissen, dass agile Teams in sich sozusagen sich finden müssen, um optimal zu funktionieren. Ich glaube, ihr habt da auch die Erfahrung gemacht, dass sich das einspielt ein Stück weit. Die ersten 2, 3 Sprints werden meistens nicht so richtig rund laufen, aber dann kann sich das dann einspielen. Deswegen wollen wir die auch intakt halten. Das ist, was wir teamen. Es ist aber nicht nur, man muss ein Environment auch schaffen, also eine Umgebung schaffen, wo ein Team wirklich diese Ownership für ein Produkt übernehmen können und optimal zusammenarbeiten können. Und was wir machen ist, wir hatten früher zum Beispiel solche Räume, wo man Einzelräume hatte letztendlich, wo jeder so maximal 2 Developer in einem Raum gesessen sind. Und heute die modernen Bereich von dem VSTS-Team sieht so aus, dass nur das Team dort sitzt in so einem Shared Area, also im Prinzip in einem Bereich, wo das Team drin sitzt. Da sitzt niemand irgendwie vom Marketing oder so drin, sondern da sitzt nur wirklich das Hardcore-Team drin. Und da gibt es im Prinzip Rückzugsräume, Coding-Räume um diesen Bereich drumherum. Und man muss sich vorstellen, für jede Feature-Crew gibt es so eine Insel in so einem Building. Ja? Das heißt, das geht nicht nur, Team ist ganz wichtig und das tut sich auch physisch sozusagen dort äußern, in dem Setup, im Raum-Setup zum Beispiel. Ja? Das heißt, es ist auch verändert, hat sich das. Für die Kommunikation und im Prinzip, dass halt wirklich Team gelebt wird. Und vielleicht einen Schritt zurück, was motiviert eigentlich jeden einzelnen Entwickler überhaupt, morgens aufzustehen und die Firma zu gehen? Ja? Das kann jetzt jeder morgens fragen, der heute Morgen aufgestanden ist hier im Raum und sagen, hey, warum gehe ich, das ist was anderes, aber warum gehe ich eigentlich morgens ins Office? So. Und es gibt eigentlich ganz interessante, was das Management manchmal nicht so ganz versteht, dass zum Beispiel ein Vertriebler vielleicht ganz anders motiviert ist als ein Engineer, ja? Von dem, was dich motiviert, morgens aufzustehen. Ja? Und ich weiß nicht, wer das kennt, das ist oldschool schon fast, das Buch. Ich weiß nicht, wer kennt das? Daniel Pink? Jawohl, genau. Daniel Pink hat eigentlich ein ganz gutes Buch, also ich fand es sehr amüsant, ich weiß nicht, wie ihr es fandet, geschrieben darüber, was uns eigentlich so motiviert und morgens aufstehen lässt. Ja? Und die verschiedene Rollen halt auch betrachtet an der Stelle. Und es sind eigentlich 3 Sachen. Das ist jetzt die Kurzfassung, ja, die ich gerade mache, wenn ich das Buch vorstelle. Aber im Prinzip, was uns motiviert als Engineers, ist, dass wir eine gewisse Autonomie haben. Das heißt, dass du morgens ein bisschen entscheiden kannst, in welche Richtung, dass du auch die Kreativität ein bisschen ausleben kannst, die bei dir drin ist. Und dass du nicht nur eine Liste abarbeitest. Ja? Das gehört dazu, aber du hast Raum für Autonomie. Und das macht auch für Teams was aus. Teams wollen ein Stück weit Autonomie haben. Ich schlage dann gleich die Brücke in die Richtung. Mastery. Ihr möchtet merken, dass je länger ihr dort arbeitet als Engineer, dass ihr euch weiterentwickelt persönlich. Das ist ein cooles Gefühl, wenn du weißt, das war schwer und jetzt geht es leichter. Oder? Das ist ein cooles Gefühl. Ja, das motiviert uns. Das gibt uns positive Energie zurück. Und das Letzte ist Purpose. Wir wollen nichts machen für den Trashcan. Ja? Wir wollen nichts machen für den Papierkorb. Wir wollen wissen, am liebsten wollen wir, dass unser Team was baut. In 3 Wochen wird das deployed und 3,5 Millionen User benutzen das. Das ist Impact. Ja? Das ist cool. Das ist Impact und es lässt uns motiviert sein. So, das sind Sachen, die Engineers typischerweise motiviert. Und das kann unterschiedlich sein zu anderen Leuten. Und das muss man verstehen. Und dieses Umfeld muss man einfach auch schaffen, dass Teams dort zusammenarbeiten können. Und wie macht man das in einer großen Organisation? Da wird es nämlich dann auf einmal tricky. Das heißt, du hast auf einmal eine Menge Teams, die arbeiten, die wollen alle gerne diese Autonomie haben. Wir sind alle Startups und sind kreativ. Aber ihr müsst irgendwann zusammen ein Produkt zusammenbringen. Ja? Also wie sieht das in Scale aus? Und wir haben dann gewisse Guiding Principles, wie wir versuchen, das aufzugliedern. Wo können wir Autonomie geben und wo müssen wir in der Organisation Alignment schaffen? Das heißt, wonach sich alle sozusagen ein Stück weit richten. Alignment schaffen wir über, was für Rollen es gibt, was für eine Organisationsform wir generell haben, ja, weil die haben wir ja immer noch. Was ein Team in etwa ist, ist auch ein Alignment über die Organisation. Und das Wichtigste, was es vielleicht zeigt, unsere Organisation ist sich einig, dass wir eine dreiwöchige Cadence haben. Das heißt, der Heartbeat, so der Herzschlag dieser Organisation ist 3 Wochen, wird geschippt. Du als Team kannst hingehen, kannst sagen, du machst 3 Sprints aus den 3 Wochen. Kannst du machen. Aber alle 3 Wochen gibt es im Prinzip ein Deployment. Und du musst dich an den Schedule halten für die große Organisation. Das ist für uns ein wichtiger Aspekt, zu sagen, wir haben einen Herzschlag für die Organisation. Nicht, dass die einen machen 8 Wochen, die anderen machen 6 Wochen, die anderen machen irgendwas. Und mal gucken, wann das Zeug zusammenläuft. Da wird es kompliziert. Ja? Und wir geben aber dem Team vollkommene Autonomie, welche Development Practices sie verwenden oder auch, wie sie die Features planen. Natürlich gibt es eine Richtung, in die sie investieren, aber welche Reihenfolge zum Beispiel die Features geplant werden und solche Geschichten. Da geben wir dem Team maximale Autonomie an der Stelle. Und das ist vielleicht was, was wir vorher über einen Projektplan versucht haben, schon vorzugeben, ja, was genau passieren muss. Hier geben wir wirklich dem Team die Autonomie und wenn wir wissen, dass das Team gut funktioniert, dann ist das in Ordnung und dann haben die von uns sozusagen den Trust vom Management aus, dass sie diese Autonomie nutzen können für sich, ja, und das bestmögliche Produkt zu bauen für die Kunden am Ende des Tages mit der meisten Passion. Das ist die Idee dahinter. Und das muss sich jede Organisation überlegen, wo da dieser Strich ist. Ja. Was will ich vorgeben, was will ich nicht vorgeben? Ja. Was passiert denn beim Management? Das Management, ich kann nur sagen, wenn man in diese Richtung gehen möchte, muss auch das Management verstehen, was es bedeutet, agil zu sein, was es bedeutet, Continuous Value Delivery zu produzieren. Und zwar, es kann nicht sein, dass nur ein Team versteht, wie machen wir jetzt Agile, sondern es muss die ganze Organisation muss Agile sein. Und das bedeutet, wenn vor allem für Organisationen, die diesen Weg gehen, von einer alten Wasserfallmentalität rüber in eine neue Welt, da bleiben manchmal ein paar Leute stehen einfach auf dem Weg darüber und das funktioniert dann manchmal nicht. Ja? Da hat man dann im Prinzip ein Problem damit. Ja? Das heißt, bei uns war es auch so, dass das Ganze, um diesen Weg zu gehen, das ganze Top-Management erstmal in Coachings bekommen hat. Was bedeutet das jetzt erstmal? Ja? Und wir gehen auch ganz anders um in der Art, wie Management mit dem Team interagiert. Es ist mehr das Konzept eines Guidance zu liefern dem Team, als zu strafen sozusagen. Ja? Du kannst 2 Möglichkeiten, wenn ein Team nicht funktioniert, kannst du hingehen und kannst sagen, also ihr seid die Besten und ihr übrigens da, ihr seid die Schlechtesten. Ja? Natürlich vor allen, ja? So kann man das machen. Also alle werfen die Tomaten jetzt, ne? Jeder kriegt die Tomate, kann schmeißen und die anderen fühlen sich nicht so gut, die anderen fühlen sich umso besser. Ja? Das kann man machen. Aber was ist, wenn man einfach sagt, hey, man guckt sich mit den anderen, bei dem anderen Team muss man gar nicht gucken, die funktionieren einfach. Aber das Team, da fokussiere ich mich drauf und sage, hey, wie kann ich denen helfen, den nächsten Schritt zu gehen und die Probleme zu lösen? Das ist eine mentale Sache, ein Mindshift. Nicht Punishment sozusagen, ich bestrafe die Leute, sondern ich schaue mir, wie kann ich das fixen, nach vorne gucken. Und was ein ganz interessanter Mechanismus ist, in diesen sogenannten Planning Chats, alle 3 Sprints, also 9 Wochen, hat das Team oder jedes Team ein One-to-One, Timeboxed One-to-One mit dem Top-Management. Ja, über alle Hierarchien hinweg. Ja, und stellt im Prinzip einen Backlog vor, sagt, okay, wo stehen wir, welche Blocke haben wir. Und wenn alles gut läuft, bist du in 5 Minuten dort raus, aus dem Meeting. Wenn du eine längere Diskussion hast, kann es länger dauern und dann könnte eventuell noch was folgen. Aber im Grunde genommen ist es, die wollen einfach wissen, wo stehen wir hier, was sind die Blocker, was können wir wegschieben. Manchmal gibt es ganz grob bei so Produkte, die eine gewisse Komplexität einfach haben, bedingt es einfach, dass das Management auch manchmal Dinge regeln muss für die Teams, damit die wieder richtig arbeiten können. Und dass sie dann auch Ownership dafür übernehmen, ja, entsprechend. Und deswegen, Management muss sich mit verändern, genauso wie sich Teams verändern und die Engineers, also alle, die gesamte Organisation. Ups, was habe ich jetzt? Den Apple ausgeschaltet? Nee, der Apfel geht noch. Gut. Gut, letztes, ich habe jetzt noch 23 Sekunden. Die nutze ich noch aus, wenn ich darf. Microsoft-weit gibt es ein Konzept, das nennt sich The Garage, also die Garage. Ja? Und da geht es darum, wenn du so eine riesige Organisation hast, die lange Jahre in eine Richtung gelaufen ist, projektorientiert, möchtest du jetzt auf einmal anfangen und möchtest Innovationen, wie sie zum Beispiel Startups generieren, reinbringen. Du möchtest diese Denke, kulturelle Denke von, hey, ich tue einfach mal was, was möglich ist, worauf ich Bock habe. Ja, das möchtest du unterstützen weltweit. Und das ist eine Initiative letztendlich, die du hast, um im Prinzip ein Mindshift in der gesamten Organisation herbeizuführen. Ja, und das kostet ja auch Geld. Und bei uns gibt es im Prinzip die Garage, da kann man auch drauf gehen, hier oben die Webseite. Die interne Seite sieht dann so aus, do epic shit, while und so weiter. Und was man da macht, ist ein Hackathons. Aber, und hier seht ihr das, wir haben schon signifikante Product-Features über die Garage entwickelt und in Produkten geschippt. Das funktioniert wirklich, diese Initiative. Und das ist ein Team, was von Microsoft intern betrieben wird für Microsoft-Mitarbeiter. Ja? Und das hat nur den einen Change oder treibt eigentlich nur diesen, wir wollen ein Environment anbieten, wo auch genau diese Innovationsdenke gefördert wird, gewertschätzt wird. Die 4 Punkte, damit war es das, mein letztes Slide. Ich bin auch 5 Sekunden drüber, nee, 1 Minute drüber, ist egal. Das ist klar. Das Wichtige ist für mich eigentlich, dass neue, also ihr könnt ja selber lesen, neue Organisationen oder Organisationen, wir wollen auch attraktiv sein für neue Mitarbeiter. Und Mitarbeiter, die heute von Hochschulen kommen oder mit einem Startup-Background, die wollen auch in einem Environment starten, wo sie wirklich sich ausleben können, kreativ sein können. Und das muss man auch als Firma auch anbieten, um interessant zu sein für Arbeitsplätze. Ansonsten bin ich fertig. Time over.
Ansonsten ist an mir herzlichen Dank zu sagen. Ja. Ich denke, du hast genau den Spirit, den wir haben wollen, hier in diesem Innovationsday getroffen. Warum und wie das Ganze kulturell ansieht. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit für ein paar Fragen. Der nächste Sprecher könnte sich in der Zwischenzeit schon auf den Weg her machen. Gibt es irgendwelche Fragen an den, ja. An den Christian?
Alles klar.
Bitte, da haben wir eine Frage.
Zu den Teams. Ist es so, dass die Teams trotzdem auch, wie das jetzt war, so in der Theorie zumindest ja vorgesehen ist, also weil du gesagt hast, dass ein Team so Feature von End-to-End quasi durchimplementiert, dass da jeder im Team auch wirklich jede Disziplin beherrschen muss? Oder?
Ja, okay, also genau. Also die Frage ist im Prinzip, muss in dem Team jeder sozusagen von oben nach unten alle Technologien beherrschen? Es ist so, dass wir durchaus Leute haben, die sehr viel abdecken können und es große Überlappungen gibt, aber es ist typischerweise auch so, dass du Spezialisten hast im Bereich, aber du hast auf jeden Fall mehrere. Du hast nie nur eine Person zum Beispiel, die sich jetzt zum Beispiel nur mit dem Datenbankteil auskennt zum Beispiel. Also das ist die Idee dabei. Aber natürlich, wenn du mit Ressourcen arbeitest, hast du Leute, die einen speziellen Fokus haben. Wir machen es aber auch Leuten einfach sozusagen zu wechseln. Das heißt, das ist sogar gewünscht, dass du sozusagen mal, dann sag ich mal, von einem anderen Bereich einfach mal Ownership übernimmst, mehr oder weniger, zu sagen, ich gucke jetzt mal in einen anderen Bereich rein, das ist, und bleibst nicht stehen und sagst, ich mache jetzt mein Leben lang Datenbank und deswegen ändere ich es jetzt nicht mehr. Ja? Sondern es ist schon gewünscht, dass du auch die Möglichkeit hast zu wechseln, weil es wird irgendwann langweilig, du willst ein paar neue Sachen auch mal ausprobieren, willst du mal den Client vielleicht machen und das ist wirklich gewünscht. Ja? Noch eine Frage?
Zeit für eine hätten wir noch. Dann habe ich noch eine abschließende Frage, ja? Christian. Ihr seid ein Technologiekonzern, euer Management versteht, was Technologie bedeutet und warum das alles wichtig ist. Ein kurzer Tipp für Entwicklerinnen und Entwickler, die nicht in einem Technologiekonzern arbeiten und wo das Management nicht versteht, was das Problem an Wasserfall und Continuous Integration ist. Was mache ich in so einer Rolle?
Ja, das ist ja, glaube ich, die schwierigste Frage überhaupt eigentlich.
Du hast
ja. Und eigentlich kann ich es ja gar nicht beantworten, weil ich ja ein Unternehmen, das was theoretisch, wo jeder Manager theoretisch versteht, um was es eigentlich geht. Ja? Also so in der reinen Annahme. Aus meiner Sicht geht es eigentlich nur darum, ihr müsst, wenn ihr sozusagen die Kommunikation in Richtung Management treibt, aus einer technischen Sicht, müsst ihr im Prinzip diese Business-Sicht, die wir hatten, mit dem Continuous Value Delivery nach vorne stellen, um den Dialog zu starten einfach. Wenn ihr mit den technischen Details kommt, die das ermöglicht, sind die meisten wahrscheinlich abgehängt. Ja. Das heißt, wenn ihr im Prinzip genau diesen ersten Slide nehmt und sagt, hey, da wollen wir eigentlich hin, weil wir Business besser kommunizieren wollen, oder Business besser treiben wollen, mehr Features dem, am Markt näher entwickeln wollen. Damit kann man, glaube ich, sehr gut in die Diskussion reinstarten und dann am Ende erst drüber sprechen, was brauchen wir denn toolseitig zum Beispiel dafür, um genau das zu ermöglichen. Also wenn, würde ich die Diskussion so starten, wenn ihr mit jetzt einem Manager sprecht, der nicht so viel von Engineering-Systemen versteht. Aber das wird deswegen meistens auch nicht leichter.
Vielen Dank.
Ja, okay.